Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Nach der grossen Sommer-Euphorie an der EM gibt es für die Schweizer Nationalmannschaft im kühlen Herbst den grossen Plus. 0-2 gegen Dänemark, 1-4 gegen Spanien. Der Start, der Neustart nach dem Rücktritt von Jan Sommer, Cheren Shaqiri und Fabian Schär ist so richtig missglückt. Wir fragen uns jetzt, warum ist das so? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei der Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder grossartige Gäste bei mir habe. Heute sind das der Sebastian Wendel und der François Schmidt-Bechtel. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ja, wie schön war der Sommer? Europameisterschaft, Schweiz in einer riesigen Euphorie, knapp gescheitert an England im Viertelfinal. Und dann fährt die Nazi mit dem Neustart wieder an. Und jetzt stehen wir da nach zwei Spielen, zwei Niederlagen. Seba, wie hast du Nazi erlebt jetzt in diesen zwei Spielen in der Nations League?
Ja, es ist schon ein bisschen eine Ernüchterung da. Was am auffallendsten ist für mich, ist das Wettkampfglück, das die Nazi am Turnier in Deutschland hatte, hat sie jetzt nicht mehr. Stichwort WAR, Lattenschuss von Amdouni gestern im Stand von 2-1 kurz vor der Pause. Der Ball vom Kobel, wo der Kobel noch hebt, aber es war scheinbar gleich Ding, 1-0. Wahrscheinlich hat der Sommer oder der Kobel hat an der EMD noch rechtzeitig rausgekratzt. Das sind so die 50-50-Situationen oder Entscheide, die momentan nicht für die Schweiz ausfallen. Was natürlich aber auch zeigt, dass der ganze EM-Höhenflug schon ein bisschen auf dem Messerschneiden war. Vielleicht auch ein bisschen über den Verhältnis. Nichtsdestotrotz hat die Nazi begeistert in Deutschland. Ich meine, das Szenario, dass der Granit Xhaka vielleicht sogar den Pokal überreicht bekommt, Ende Turnier, ist nicht so surreal gewesen, wie vielleicht, also wie sicher noch vor dem Turnier, oder? Und jetzt, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht gerade wieder alles schwarz malt. Das hat auch ein, zwei gute Ansätze gehabt. Es gibt auch Gründe, dass das Wettkampfglück nicht mehr da ist. Aber über die reden wir jetzt, oder?
Ich würde sagen, ja. François, wie hast denn du erlebt?
Ja, für mich ist es nicht so eine grosse Überraschung. Und ich sehe es nicht ganz so wie der Seba. Ich habe nicht die Schweiz schon, oder den Xhaka schon mit dem Pokal gesehen. Natürlich, die Halbfinalqualifikation war näher gewesen. Und es ist halt einfach so, die Schweiz ist keine grosse Fußballnation. Ich glaube, das müssen wir uns ganz, ganz dick hinter die Ohren schreiben. Wenn ein Land wie die Schweiz 3 Stammspieler verliert, wegen Rücktritt, jetzt kann man sagen, okay, Shaqiri vielleicht nicht mehr ganz Stammspieler. Aber er war ein fester Bestandteil von dieser Mannschaft. Er hat der Mannschaft gleich ab und zu immer noch geholfen. Dann kommen 4 Verletzungen dazu, dann wird es einfach extrem dünn. Also, dann haben wir nicht mehr die Breite. Also, wir haben in diesen Match jetzt, also im ersten Match, haben wir 3 Topspieler auf dem Platz gehabt mit Xhaka, Akanji und Kobel. Und gegen Spanien, der Europameister, haben wir noch 2 Topspieler gehabt. Das ist ein grosser Unterschied zu einer Nation wie Spanien. Das ist eine andere Hausnummer. Also, ich glaube, nehmen wir mal den Gregory Wüthrich. Der hat sich Mühe gegeben und man kann ihm in dem Sinn nicht gross etwas vorwerfen. Er hat auch nach Schwierigkeiten eine gute Karriere angelegt. Aber habt ihr das Gefühl, dass der spanische Nationaltrainer jemals auf die Idee käme, ein spanischer Spieler, der bei Sturm Graz ist, irgendwie nur schon anschauen, sich zu überlegen, werde ein Thema für die Nationalmannschaft? Nie im Leben. No way. Also,
und Shorty Quintilla ist selten ein Thema bei der spanischen Nazi.
Ja, aber ich es zeigt einfach so ein bisschen Verhältnis. Und ich finde, die Schweiz ist in einem gefährlichen Rang grundsätzlich. Jetzt nicht einfach nur die Nationalmannschaft, also natürlich die Nationalmannschaft, auf das führt dann alles darauf zurück. Aber U21 verliert am Freitag gegen Albanien. Du 21 bist in einer Gruppe mit Rumänien in der Qualifikation. Rumänien ist Erste. Jetzt, wenn du die Leute auf der Straße draußen gehst, fragen, wer ist besser, Schweiz oder Rumänien? Sagt jeder, Schweiz. Natürlich ist die Schweiz besser. Ja, das ist nicht so garantiert. Also auch in der Qualifikation für die EM sind wir hinter den Rumänen gewesen. Dürfen einfach uns selber nicht zu sehr überhöhen. Fußball-EM ist super gelaufen für die Schweiz. Da hat sie alles aus sich rausgepresst. Es ist etwas möglich gewesen, aber wir haben wahrscheinlich auch die beste Mannschaft gehabt, die die Schweiz je gesehen hat. Und ich glaube nicht, ich hoffe es natürlich, aber ich glaube nicht, dass die nächsten Mannschaften gleich gut werden sein, wie das, was wir in Deutschland gesehen haben.
Aber punkto Klassenspieler, die wir verloren haben, oder wer ist auf dem Platz gestanden, weiss nicht. Also der EM hat sich so nicht gewimmelt von Weltklassenspielern auf dem Papier. Also der einzige Rücktritt von diesen drei, der wirklich sportlich wehtut, was haben jetzt so die zwei Matches gezeigt, ist der Fabian Schär. Oder? Für den gibt es weit und breit keinen ebenbürtigen Ersatz. Das hat jetzt der Wüterich bewiesen. Kein Vorwurf, das ist einfach wahrscheinlich sein Niveau, das er hat oder eben nicht hat, was es braucht in der Nationalmannschaft. Der Elvedi ist ein kleines Rätsel. Seit zwei Jahren steht er einfach irgendwie still in seiner Entwicklung. Macht ein bisschen die gleiche Entwicklung durch wie oder eben nicht Entwicklung wie im Verein Gladbach. Also dort fehlt einer, oder? Vor allem, wo die ganze Abwehr ist, der Umbau auf die Dreierkette ist ja auch vor allem für einen Schär Erfolg, damit er seine Qualitäten mit den langen Ball ausspielen kann. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie der Murat Yakin, der ja sagt, er bleibt bei dem System, das auffällt, oder? Wer ist denn der, der ihn ersetzt? Für die anderen, ich meine, der Kobel für den Sommer, das ist kein Verlust, der Shaqiri ist nicht im Stammspieler gewesen. Ja.
Ja, also, aber da gebe ich dir recht. Aber eben, es fällt bei einer Schweiz halt dann schon ins Gewicht, wenn ein Ndoye, der auf dem aufsteigenden Ast ist, oder? Wir wissen noch nicht, wohin seine Reise führt, oder? Wenn so ein ausfällt. Wenn ein Widmer ausfällt, oder? Das fällt dann einfach schon ins Gewicht. Natürlich, die sind noch nicht Topstars. Also, der Ndoye ist noch nicht und der Widmer wird nicht mehr in seinem Fußballerleben wirken, Topstar mehr. Aber das ist ein verlässlicher Spieler auf der rechten Seite und das merkt man extrem. Also, wenn ich dann gestern den Omer Agic geschaut habe gegen Spanien, also das ist ein taktischer Irrlauf gewesen, was der geboten hat. Das kann auf dieser Position keine Möglichkeit sein.
Also, ich bin mit der Einigung. Was ich nicht mit dir einig bin, ist, wie weit weg du Nazi gesehen hast vom Titel gewonnen an der EM. Ich glaube, aber das zeigt ja auch, was so ein Lauf, oder wenn alle Spieler wirklich an ihrem Peak performen, was das kann auslösen. Und da, also,
ich sage, es sind aber noch zwei Schritte gewesen. Ja, ja. Also,
aber wenn England in Penaltyschüsse verliert, aber item, hypothetisch. Nein, dort haben alle am Peak performt und jetzt machen sie es nicht. Und dann geht es so schnell, dann hast du dann einfach zwei Spiele null, oder?
Jetzt haben wir eben vorhin gehört, wir haben drei Spieler, die zurückgetreten sind, Jan Sommer, Cheren Shaqiri und Fabian Schär. Ist jetzt das auch ein bisschen das Ende? Jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt die Mannschaft erlebt, die jetzt wirklich am Peak war, an diesem Turnier auch. Ist jetzt das auch das Ende von dieser goldenen Generation? Ein paar sind ja rum, Ricardo Rodriguez ist immer noch auf dem Platz, Granit Xhaka ist noch dabei, aber es sind schon, und Manuel Akanji ist noch dabei, aber es sind schon nicht mehr alle um von dieser Generation, oder?
Nein, sind nicht mehr viele. Und mein Xhaka, über ihn müssen wir nicht diskutieren. Der wird auch in zwei Jahren, wenn er sich nicht verletzt, wird er auch in zwei Jahren der WM, wenn wir uns qualifizieren, noch eine sehr gute Rolle spielen. Aber schon beim Rodriguez bin ich ein bisschen skeptisch. Also, der Wechsel hat ihm bis jetzt überhaupt nicht gut getan zu Betis Sevilla. Er kommt dort in eine Mannschaft, die Viererkette spielt. Er muss Außenverteidiger spielen. Finde ich, kann er nicht mehr aufgrund von der Geschwindigkeit, die ihm fehlt, vom Tempo. Haben sie dann offenbar dann auch gemerkt. Und das heisst, er ist dann nachher auf der Ersatzbank gelandet. Und dort, wenn das jetzt lang geht, dass der nicht regelmäßig spielt, dann weiß ich nicht, wie lange man dann auch in der Nationalmannschaft noch auf ihn setzen kann. Und natürlich, man redet von jungen, talentierten Spielern, wie ein Rieder, wie ein Yashari und so weiter. Aber keiner von denen hat sich bis jetzt im Ausland wirklich schon durchgesetzt. Also der Rieder ist jetzt auf einem guten Weg in Stuttgart, aber hat vorher ein Jahr bei Rennes gespielt, respektive eben nicht viel gespielt. Der Yashari ist jetzt neu in Belgien, ist auch noch nicht Stammspieler. Und wir reden da nicht von 18- oder 19-Jährigen, oder? Also wenn ich dann zum Teil andere Spieler von anderen Nationen sehe, aus Top-Nationen, aus Frankreich und so weiter, die Talente, oder? Die ganz grossen Talente, die sind dann schon mit 18, 19 irgendwo in einem Club in den Top 5 Ligen, sind die Stammspieler, oder? Und ja, da sind wir ein bisschen spät dran. Aurel Amenda zu Frankfurt gewechselt. Noch keine Sekunde gespielt. Ich frage mich, wie gut sind wir? Und ich befürchte, wir sind nicht ganz so gut, wie wir glauben.
Ja, ich glaube, die Schweizer Nazi ist jetzt ein bisschen an einem heiklen Punkt. An einem kritischen Weggabe liegt jetzt nach den ersten zwei Spielen in dieser Nations League, respektive von dem Herbst. Oder? Ich meine, die Erinnerung ist immer noch frisch von dieser super EM, aber jetzt macht man dann schon nicht so gute Fallen. Vor allem, dass es dann 4-1 wird gegen Spanien, ist dann doch ein bisschen ernüchternd. Ich meine, man hat 70 Minuten in Überzahl gespielt, oder? Darf man nicht vergessen, auch wenn es Spanien ist, aber gleich, dass du nachher mit 3-Goal-Unterschied verlierst. Also, jetzt muss dann schon etwas kommen im Oktober, also schlicht punktemässig, weil sonst, wie es halt in der Schweiz so ist, oder? Ich meine, der Weg von Schwarz zu Weiß, von Himmel zu Hölle ist einmal kurz, oder? Sowieso in unserer Gesellschaft heutzutage. Und da nehme ich jetzt auch ein bisschen Murat Yakin in die Pflicht, oder? Ich meine, er war immer am besten gewesen, oder ist am besten, wenn er unter Druck ist, oder wenn irgendetwas muss gehen, und das hat er jetzt an der EM mit Bravour bewiesen, oder seine taktischen und personellen Kniffs. Aber jetzt habe ich auch das Gefühl, jetzt muss wieder irgendetwas kommen, dass die Mannschaft wieder Drive überkommt, oder dass sie nicht wieder so in den Trott hineinkommt. Und ja, weil wir dürfen nicht vergessen, nächstes Jahr fängt die WM-Qualifikation an und die wird also ein Brett, oder? Also da wirst du ziemlich sicher einen sehr guten Gegner haben, der wahrscheinlich nicht auf dem Papier Favorit ist. Und nur der erste geht direkt an die WM. Der zweite muss in eine Barrage. Also das musst du zuerst schaffen. Das wird zäh. Und da muss er jetzt die Mannschaft finden, wo dann durch die WM-Quali durchgeht und sich einigermaßen souverän wird qualifizieren für das nächste Turnier.
Also quasi aus Wasser Wein machen.
Das hat er ja gezeigt, dass er das kann.
Ja. Zauberer haben ihn bis jetzt noch nie gesehen im Zirkus, oder?
Also. Aber ist ja vielleicht das auch. Also, er ist auch. Jetzt nach diesen zwei Spielen hat er gesagt, ja, wir sind in der Nations League auch schon mal mit 3 Niederlagen gestartet. Ist es vielleicht auch so, dass Murat Yakin eben doch einfach der Trainer für die ganz grossen Spiele ist? Und jetzt so ein bisschen die anstrengende Nations League-Spiele sind jetzt
also gestern war ein ganz grosses Spiel. Also, ja. Wir dürfen das schon nicht so klein reden. Also, es war der Europameister zu Gast in Game, das Größte, das momentan kannst haben auf europäischer Nazi-Ebene. Also, das muss ja eigentlich Ansporn genug sein.
Ja, schon. Aber die Bedeutung des Spiels an sich ist halt schon nicht gleich. Selbst eine Qualifikation für eine Endrunde ist eine andere Geschichte als jetzt die Nations League. Du, das ist typisch Murat Yakin. Er hat auch eine gelassene Art an sich. Also, er lässt sich nicht so schnell verrückt machen. Finde ich gut, wenn man Trainer ist von einer Schweizer Nationalmannschaft. Weil eben, du hast nicht eine riesen Auswahl. Also, du musst irgendwann auch mal ein bisschen pragmatisch sein und nicht immer hadern und zaudern, sondern das nehmen, was da zur Verfügung steht und versuchen, aus dem das Bestmögliche zu machen. Das ist jetzt überhaupt nicht aufgegangen, aber es ist ja, eben, er sagt selber, wir sind schon mit 3 Niederlagen in die Nations League gestartet. Es ist dort auch ein bisschen Katzenjammer rum gewesen. Und nachher kommt der Schlussspurt und nachher der problemlose Klassenerhalt, dann hat dann niemand mehr von dem schlechten Start geredet. Nur allein sich auf das zu verlassen, dass dann auch wieder so kommt, das wär heikel. Ich glaube, es ist kein Weltuntergang, wenn man jetzt da absteigen sollte. Aber natürlich, das Ziel ist sicher der Klassenerhalt. Also das heisst mindestens Platz 3. Und dann ist er immer noch nicht gesichert. Dann hast du noch das Playoff. Noch besser wäre Platz 2. Ist ja immer noch möglich. Und ja, ich bin extrem gespannt und freue mich sehr, sehr stark auf das Spiel gegen Dänemark. Die Revanche. Ich traue es dieser Mannschaft zu, dass sie doch da Energie entwickeln kann. Und wie gesagt, was nicht unerheblich ist, ist halt schon auch, sind die Spieler im Rhythmus oder nicht? Oder nehmen wir mal einen Ruben Vargas. Der hat einen sehr anständigen Match zeigen gegen Spanien. Aber dadurch, dass seine Zukunft nicht geklärt war, ist er bei Augsburg nicht zum Zug gekommen. Hat man nicht auf ihn gesetzt.
Ich bin mit dir einig.
Das ist halt schon ein riesen Vorteil, wenn du Spieler hast in der Nationalmannschaft, wo nicht noch auf dem Transfermarkt am Gamble sind, oder?
Ich bin mit dir einig, dass September Länderspielfeister ist aus Schweizer Sicht immer zäh. Oder wie stellst du das Kader zusammen? Ich meine, es sind jetzt ursprünglich mal fünf Spieler von der Super League im Kader gewesen. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein, oder? Weil verletzte Spieler, die noch den Rhythmus suchen oder noch nicht den Verein gefunden haben. Und da sieht im Oktober dann schon wieder anders aus, oder? Da sind alle quasi parkiert und man weiss, spielen sie eine Rolle bei den Clubs in dieser Saison oder nicht. Und dann hast du ja wirklich ein gestrahltes Kader, oder? Und hoffentlich auch die Verletzten nicht mehr. Wir reden jetzt, denen hier haben wir schon ein paar Mal geredet. Ich glaube, der ist einfach aktuell schon ein Unterschiedsspieler in dieser Nazi, oder? Weil es sonst nicht so viel gibt und jetzt Shaqiri nicht mehr da ist. Ja. Ich nicht irgendwie verstehe, dass ich da jetzt schon den Abgesang mache auf die Mannschaft, überhaupt nicht. Aber es ist ein kritischer Moment, das gibt es immer wieder. So Nationalmannschaften sind ja immer auf Achterbahnen, das sind immer ein bisschen so Zyklen und so. Aber es muss jetzt etwas kommen.
Wieso? Eine Frage. Ist jetzt ein bisschen out of the blue. Aber wieso redet man bei Unterschiedsspielern immer nur von Spielern, die in der Offensive tätig sind? Gestern habe ich etwas so grandios gefunden. Und zwar...
Wie da kannst du den anderen abdöchnen, den Jamal.
Der Jamal, leck mir. Leck.
Ist das, aber hast du auch gesehen, das... wie der meinte Goal, wo er plötzlich keine Lust
mehr hat? Ja, natürlich, der hat keine Lust mehr gehabt und ist nicht mehr zurückgelaufen. Das darf nicht passieren, einverstanden. Aber das Laufduell mit dem
Lamin Jamal... Da hat er einfach mal gezeigt, ich zeige dir, ich bin bei City und wer da immer noch weiter ist als du 17-Jährige.
Das ist grossartig.
Ja, das ist Chefmanier und Bossmanier, aber...
Und das Publikum hat es sogar gewürdigt. Das Publikum hat dann schon gesehen, wir haben da noch einen Unterschiedsspieler in der Defensive.
Ja, und ich finde, er hat zwei gute Länderspiele gemacht, jetzt abgesehen von dieser einen Aktion. Er hat sein Niveau von der EM können behalten und bewiesen, dass er halt einfach inzwischen ein Weltklasse-Spieler ist. Mhm. Mhm. Er und der Xhaka und der Kobel sind die drei Weltklasse-Spieler in unserer Nation. Ja.
Apropos Weltklasse-Spieler, Granit Xhaka nominiert für den Ballon d'Or, schon unter den 30 Besten. Hat dann aber eben in diesem Länderspiel im zweiten Spiel zugeschaut, weil er gegen Dänemark eine rote Karte gesehen hat. Es sind da schon wieder irgendwie Diskussionen aufgekommen, von wegen, ist das einem Captain würdig, dass man so reagiert und so. Ich persönlich habe das Gefühl, man kann so reagieren. Wie seht ihr?
Nein. Das weiss er aber selber auch.
Ja, aber darum
Frage, die zweite gelbe Karte, die ist blöd gsi, dämlich. Das darf...
Darum ist nicht eine halbe Minute, das ist irgendwie 10 Minuten dazwischen.
Nein, keine 10 Minuten, hör mal auf. 2 Minuten.
Schon?
Ja. Nein, das ist so offensichtlich gsi. Also,
okay.
Aber ich kann verstehen, dass er auf 180 war, dass er sauer war, dass er reklamiert hat nach dem Gegengoal, weil denen den Ball nicht rausgespielt haben. Weil ja vorher schon einiges gegen sie mit der roten Karte gelaufen ist, wo sie sich benachteiligt gefühlt haben. Aber dann so kurz auf Abend mit dem Frustfoul, das ist natürlich blöd gewesen. Aber es kann passieren. Ja. Und mir ist lieber, es passiert in der Nations League als an einer Endrunde oder in der Qualifikation.
Ich finde halt einfach die Diskussion von wegen Ball raus tun, Fairplay, wenn ich ein bisschen Doppelmoral heuchlerisch. Also hat denn die Schweizer den Ball rausgespielt in ihrer Situation?
Wahrscheinlich nicht.
Also weißt, das ist wirklich, finde ich, ein schwierig. Jetzt gibt es halt ein Gegengoal in dem Moment, okay, aber sie könnten sich ja zum Beispiel auf die Szene konzentrieren, statt diverse Schweizer, wo immer die Hand haben und sagen, hey, spiel den Ball aus, hat der Chaka etwa 5 Mal gemacht in dem Angriff nachher, statt sich auf die Szene, wo halt noch läuft, konzentrieren, sich nachher erst beschweren. Also, die Diskussion, ich meine, es ist halt einfach seit Jahren die Regel, wenn einer am Boden liegt und es ist nicht ein Kopftreffer, ein offensichtlicher, weil zwei miteinander zusammenprallen, dann muss der Schiri nicht abpfeifen, sondern erst beim nächsten Unterbruch schauen, was ist mit dem Spieler, der liegt. Und es ist kein Mannschaft verpflichtet, den Ball rauszuholen. Also es ist einfach Regeln. Und jetzt hier sagen, Fairplay oder eben nicht Fairplay, finde ich ehrlich gesagt, nur weil man das Goal bekommen hat, ein bisschen, ja.
Wir können es einfach auf den Punkt bringen, die Schweizer haben den Schiedsrichter nicht vertraut in diesem Match. Sie haben den Schiedsrichter nicht im Griff gehabt.
Ja. Aber der Schiri hat das Spiel nicht im Griff gehabt und die Schweizer haben eh nicht im Griff gehabt. Ja.
Ich meine, das kann man ja schon noch sagen. Oder? Ich meine, du hast vorhin gesagt, sie haben einfach kein Wettkampfglück gehabt und es gibt auch Gründe für das. Aber ich meine, ja, die rote Karte gegen Nico Elvedi, die ist ja natürlich schon, also so etwas habe ich jetzt selten gesehen.
Ja, so. Und gegen Spanien ist dann auch vieles... Nein. gegen Spanien ist dann auch vieles gegen sie entschieden worden, wo sehr absurd ist. Also haben sie beim Freuler pfeift man, beim Lamine Yamal im Strafraum pfeift man es nicht. Also sorry. Und das Eigengoal, wo dann... Ja. Also schwierig sein mit den Schiedsrichtern. Jetzt
ja, aber nein, aber wegen der Elvedi-Szene, einfach schnell... Live sind wir natürlich einverstanden mit dem Schiri, wie er entscheidet, oder?
Es ist gut, er entscheidet sich auf Penalty sogar, oder?
Ja, aber einfach, dass es ein Foul gibt und so, ist natürlich, dass er nicht rot gibt, ist komisch, weil letztes Mal geht er rot, oder?
Aber ich glaube, am Anfang auf Penalty entschieden, darum hat er gelb gegeben, oder? Das ist, glaube ich, der Punkt.
Okay, aber absurd wird zuerst durch den Einsatz vom VAR, oder? Dass es nachher nicht korrigiert wird, obwohl es so offensichtlich ist. Aber,
ja, der Schiedsrichter ist ja selber schauen. Das ist absurd, oder? Ja. Also.
Nein, ich sage nur, live ist es wie klar gewesen, dass der Elvedi der andere foulet, oder? Ja, nein, Schiri Glück haben sie definitiv nicht gehabt in diesen zwei Matchen. Ja, was ich auch gestern, ist während der ersten Halbzeit, weil es so viele strittige Entscheidungen gab. Ich meine auch, wo der Spanier rot überkommt, wird ja ganz lang gecheckt, ist da der Embolo im Offside, bevor er lossprintet und dann gefoult wird oder nicht. Und nachher haben wir da gefragt, wie ist es da mit VAR und so. In der Schweiz hast du ja gar keine kalibrierte oder keine halbautomatische Offside. Du hast keine Goal-Linien-Technologie. Und eben, das scheinbar ist das jetzt in der Nations League gar nicht Standard. Also das ist auch... Also, ich finde einfach, in gewissen Stadien hast du die Goalie-Technologie, weil sie es halt hat, in anderen nicht, aber ist der gleiche Wettbewerb, finde ich einfach ein bisschen absurd. Oder? Das ist wie im Schweizer Cup, wo der VAR zum Einsatz kommt in Stadien, die Super League sind, aber nicht zum Einsatz kommt in Challenge League Stadien. In der gleichen Phase des Wettbewerbs, das ist einfach absurd. Oder?
Aber was mich auch noch ein bisschen komisch gedacht hat, ist die Situation beim 1-0 von der Spanier. Ich meine, okay, man kriegt die Torlinientechnologie, aber hat es nicht früher noch mal geheissen, der Schiedsrichter gibt nur ein Goal, wenn er ganz sicher ist, dass der Ball hinter der Linie ist. Und jetzt war aber die Argumentation, wir können das Gegenteil beweisen, dass der Ball hinter... Also, das ist ja völlig dunkle Argumentation. Also,
geht es sogar wahrscheinlich um das, weil der Schiedsrichter selber auf Goal entschieden hat, oder?
Ja.
Und ja, dann aber hätte das wirklich? Also, ist der Schiri oder der Linienrichter gewesen? Ich weiss es nicht.
Es ist einfach schräg.
Es ist jedenfalls das Motto im Zweifelsfall für den Stürmer, ist es nicht mehr, oder?
Das gibt es eigentlich nur beim Offside, hat es mal geheißen. Beim Goal hat es immer eher im Zweifelsfall für den Goalie, oder? Also, und so ist er auch nicht entschieden. Also ich bin bis jetzt nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass das ein Goal war.
Ich Ich habe mich bei dieser Aktion zuerst genervt über den Sascha Rufer, weil er erzählt hat, ja, jetzt wird gecheckt, ob der Ball drin war. Und ich dachte, hä, sind die Goalie nicht drin? Ich dachte so, ah nein, offenbar nicht. Aber ich habe wirklich so gedacht,
nein, hey, aber in den Schweizer Stadion, da braucht ihr etwa 50 Kameras in einem Stadion, dass du die kannst anwenden. Aber das haben wir ja einfach nicht in der Schweiz. Darum wird das in einem Schweizer Heimspiel nicht zum Einsatz kommen. Gespannt, wie das in Zukunft wird sein. Der Unterschied, also wenn dann irgendwann die UEFA vielleicht sagt, das ist jetzt quasi Pflicht, oder? Auch in der Nations League.
Ich finde, wir könnten ein paar Kampfrichter aus dem Schwingen, könnte man dort an Goldfischen anstellen. Die können ja ganz genau schauen, ob jetzt die Schultern wirklich im Segment sind oder nicht. Und,
Kampfrichter,
ja. Ja, ein paar Kampfrichter aus dem Schwingen. Die haben auch...
Die Reaktionsschnelle. Ja. Es hat doch mal der Fuss, Es hat doch mal in der Champions League so
einen Strafraumrichter.
Ja. Das ist dann ganz absurd. Ja, die sind überall rumgerannt, wo sie nicht rumrennen und sind noch im Weg gestanden.
Ja. Stimmt, die sind doch immer so neben dem Goal gestanden. Ja. Viel für ihn geschaut. Jetzt haben wir im Oktober wieder zwei Länderspiele. Was muss bis dahin passieren, dass es eben dann gegen Serbien am 12. Oktober und am 15. Oktober gegen Dänemark, dass es dann eben die Punkte gibt, die man jetzt wirklich auch dringend braucht, um den Ligaerhalt zu schaffen?
Ganz einfach. Der Silvan Widmer muss gesund werden, sich nicht mehr verletzen, muss zu Spiel kommen. Fabian Rieder muss zu viel Spiel kommen, zu viel Einsatz, zu viel Erfolgserlebnis mit Stuttgart. Chaka, Akanji, Kobel müssen parat sein. Ndoi muss wieder fit werden. Mbolo muss in Fahrt kommen. Der Vargas muss vergessen. Oder der Vargas soll sich einfach vorstellen, Augsburg ist Real Madrid. dann nachher bin ich.
Jetzt noch etwas Einfaches in dieser ja sehr einfachen Liste, die du da zusammengezählt hast. Der Muri muss einen finden, wo er etwas sieht, wo wir noch nicht sehen, wo ich noch nicht sehe, und zwar der neue Fabian Schär. Ich traue ihm das zu, dass er den ausgrabt. Jetzt sind wieder seine Skills als Magier, was du ja nicht gerne hörst, François, gefragt.
Also der Magier Murat Yakin muss ein bisschen zaubern und alle müssen fit bleiben und dann kommt das schon wieder gut mit der Nazi.
Ja, aber das mit dem Schär ist mir ein bisschen too much, oder? Also weißt du, es hat eine Phase gegeben, wo es in der Schweizer Nationalmannschaft gut gelaufen ist, wo man sogar darüber diskutiert hat, Schär-Stabformation oder nicht. Also, der Schär hat seine Qualitäten, zweifellos. Aber es kann doch nicht sein, dass die Schweiz wegen dem Rücktritt vom Schär allein am Serblen ist. Das kann so nicht sein.
Aber es ist noch lustig, weil am Anfang von dieser Diskussion hast du gesagt, unter anderem wegen diesen drei Rücktritten von drei Stammspielern.
Ja, natürlich. Aber nur eben, vom Sebastian ist mir ein bisschen zu viel Share-Hype gewesen.
Ich habe nur die Liste vorgeführt. Ich bin mit dem, was du vorhin gesagt hast, auch einverstanden gewesen. Dass es so Gründe sind, warum es nicht gelaufen ist jetzt.
Okay. Da, aber wenn du halt keinen hast, kein Spieler, also du kannst dir den Share nicht annehmen. Das ist irgendwo durch ein Naturwunder gewesen. Ich meine, der hat Bank leer gemacht, der ist noch relativ erst Sport im Profifußball gekommen. Das ist so ein Strassenfußballer von der anderen Seite gewesen, oder? Normalerweise sagen wir immer, die Offensive, die Wirbligen und guten Dribbler sind Strassenfußballer. Nein, er ist quasi der verteidigende Strafraumfußballer. Er ist so ein bisschen der Franz. Ja, der Franz Beckenbauer im Hosentaschenformat gewesen. So, das ist einzigartig. Aber wenn man dann halt keinen Spieler mehr hat, der diese langen Bälle kann spielen und wo mit dem Kopf da oben Ball am Fuß durchs Mittelfeld durchläuft, dann hat man eine andere Art von Spieler.
Warum hat er denn nicht, wie angekündigt, mindestens mal eine Halbzeit den Zakaria dort probiert? Also, dass der einfach auf dem 6, ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber das funktioniert einfach nicht. Vor allem mit neben Freuler. Warum hat er es denn nicht gemacht, einmal eine Halbzeit lang? Also er hat es ja angekündigt und der Wüterich hat er ja...
Ah gut, ich bin sicher, wenn der Chaka nicht gesperrt gewesen wäre, dann hätte Zakaria zu Genf gegen Spanien in der Innenverteidigung gespielt.
Ja, aber er kann ja, ich meine, ja. Die Nations League ist ja auch, das sind ein bisschen mehrwertigere Testspiele. Und irgendwann muss er ja mal etwas probieren. Ja, ja. Also der macht doch das, oder? Weil,
jetzt hat er halt auch mal
gemerkt, dass es nicht funktioniert.
Jetzt hätte er halt den auch mal wollen probieren, oder?
Eben, aber nach einer Halbzeit hast du es gemerkt. Aber ja. Item. Auf den ist er uns noch schuldig, der Zakaria. Auf dem Halbrecht, auf dem Schär.
Okay.
Vielleicht ist ja das dann der Ersatz, den wir heute so dringend brauchen in dem Fall. Super, vielen Dank für die Diskussion. Merci Frostro, merci Seba.
Danke.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Am liebsten natürlich, gerade wenn ihr uns 5 Sterne gebt. Die nächste Folge kommt dann wie immer nächsten Montag wieder. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cmedia.ch/podcasts. Eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.